ist mein Thema, Gottvertrauen ist nicht schwer oder Gottvertrauen ist leicht gemacht oder wird leicht gemacht. Also über das Gottvertrauen wollen wir uns Gedanken machen. Aber zuerst einmal lade ich dich herzlich ein für Freitag. Für Freitag, da habe ich eine Frage, wann wird die Welt anders? Wann hören die Kriege auf? Wann hört Hunger auf? Wann hört die Not auf? Wann hören die Krankheiten? Wann hören die Schmerzen auf? Wann hört der ganze Zirkus, was wir so haben, was uns so bedrückt und zu schaffen macht, wann hört das auf? Wann wird die Welt anders? Das ist die Frage, der wir nachgehen werden. Dann am Samstag wird das Thema sein, du bekommst, was du siehst. Wenn du nichts siehst, kriegst du auch nichts. Also, was du im Schaufenster siehst, was du in der Reklame siehst, oder wie Gott zu Abraham sagt, die Sterne, die du siehst, oder so zahlreich wie Sterne am Himmel und so zahlreich wie Sand am Meer, so zahlreich sollen deine Nachkommen sein. Dann am Sonntag früh wird das Thema sein, wie erreichst du deine Ansprüche? Du hast vielleicht hohe Ansprüche, was weiß ich, was deine Ansprüche so sind, aber wie erreicht man, wie erfüllt man, wie deckt man seine Bedürfnisse? Wie kommt man zum Frieden und zum inneren Frieden? Alles passt zu diesem Thema. Gottvertrauen ist nicht schwer. Ich lese Psalm 62 von 1 bis 7, aber ich nehme nur einen Vers hierauf raus. Und da heißt es, nur auf Gott vertraut still meine Seele. Nur auf Gott. Von ihm kommt meine Rettung. Nur er ist mein Fels und meine Rettung. Meine Feste, meine hohe Feste. Ich werde nicht wanken. Also wenn du Gott vertraust, bist du uneinnehmbar, unbezwingbar. Und wenn wir so daran denken, weiter, Kapitel 62, Vers 5 und 6, da heißt es auch dort, nur auf Gott vertraut still meine Seele, denn von ihm kommt meine Rettung. Von ihm kommt meine Rettung, meine Hilfe, Rettung und so weiter. Da ist so viel inklusiv. Er deckt meine Erwartungen, deckt meine Bedürfnisse, deckt meine Nöte. Er ist es. Also, meine Seele vertraut still auf Gott. Das ist nicht hektik. Ich muss jetzt glauben. Ich muss mich jetzt anstrengen. Nee, das ist hier vom stillen Vertrauen einfach sagen, ich lasse mich in Gottes Hand fallen. Ich bleibe ruhig, reg mich nicht auf. Ich bin ganz getrost, ganz gelassen. Tiefer als in die Hand Gottes kann ich nicht fallen. So, wir machen uns Gedanken also über Gottvertrauen. Wie vertraut man Gott? Was gehört alles zu Gottvertrauen? Ist Gottvertrauen wirklich so schwer, wie die Kirche es vielleicht macht? Dass wir bestimmte Pflichten erfüllen müssen, bestimmte Gebete sprechen müssen, bestimmte Sprüche aufsagen müssen. Drei Mönche sind in einem Boot und angeln. Eine kleine Geschichte, wahrscheinlich ein Märchen oder Legende. Aber die angeln und dem ersten Mönch gehen die Würmer aus, dann zieht er seinen Rock hoch und steigt aus dem Boot, geht ans Ufer, holt sich Würmer, kommt wieder zurück und fischt weiter. Beim zweiten gehen auch die Würmer aus, zieht seinen Rock hoch, steigt aus dem Bord, aus dem Schiff, geht ans Land, holt sich ein paar Würmer, kommt zurück und fischt weiter. Dem dritten gehen auch die Würmer aus und auch der zieht seinen Rock hoch, steigt aus dem Schiff raus und plumpst im Wasser und geht unter. Dann unterhalten sich die zwei noch, die im Boot sind. Ja, Gottvertrauen hat er, aber er wusste nicht, wo die Flöcke sind im Wasser. So, die sind auf die Flöcke dann ans Land gegangen. Vertraut, ja, die anderen sind auch raus und die sind ans Ziel gekommen, aber die wussten, wo die Flöcke sind. Gottvertrauen und Wissen und Verstehen und Erkenntnis, das gehört zusammen. Also das ist unzertrennlich. Zum Vertrauen also gehören mehrere Stufen. Zuerst einmal, du musst wissen, wo was ist. Die Adresse, an wen du dich wenden sollst und wer ist dieser Gott. Die meisten gehen zugrunde aus Mangel an Erkenntnis Gottes oder des Namens Gottes. In der Bibel heißt es einmal, alles, was ihr bitten werdet in meinem Namen, also im Namen Jesu, es wird euch gegeben werden. Dein Vertrauen muss aufgebaut sein. Dein Vertrauen braucht ein Fundament, braucht die Pflöcke im Wasser, dass du aussteigst und weißt, aha, Schritt für Schritt gehst du im Glauben ans Ufer und dann holst du deine Würmer. Man braucht Gottes Erfahrungen, um Gott vertrauen zu können. Gottes Offenbarungen. Man muss übereinstimmen mit den Absichten Gottes, um wirklich Gott vertrauen zu können. Man muss wissen, ist das wirklich im Willen Gottes, was ich erhoffe, was ich erwarte? Ist der Glaube wirklich reif? Viele Menschen haben keinen reifen Glauben. Die sind so, ich bin in Not, jetzt brauche ich Hilfe, lieber Gott, hilf mir schnell. Aber Vertrauen muss wachsen. Ein alter Landwirt hat sich mal geschworen, ich werde nie mit dem Flugzeug fliegen. Flugzeuge, das ist Fliegen, das ist für Vögel, Vögel fliegen, aber das ist nichts für Menschen. Aber eines Tages war er in großer Not und musste doch ein Flugzeug benutzen und ist mitgeflogen. Und dann kam er an und die Leute, die wussten, dass er ja nicht fliegen wollte. Oder Fliegen ist nichts für Menschen und Fliegen ist was für Vögel. Als er dann ankam, ach, wie war das Fliegen? Och, gar nicht so schlimm. Aber ich bin auf der Bank gesessen, damit ich ja nicht so schwer bin für das Flugzeug. So, also, weißt du, man muss, wenn man sich dem Fliegen hingibt und ergibt, dann muss man auch wirklich wissen, wenn das Flugzeug mich trägt, dann trägt es ganz oder gar nicht. Oder wie jene Afrikanerin, die geht da ihre Landstraße entlang, trägt auf dem Kopf ihre große Last und dann kommt ein Auto, hält an, fragt, möchten Sie nicht zusteigen, möchten Sie nicht mitfahren? Dann steigt sie rauf, aber sie hält ihr Krug auf dem Kopf und setzt nicht ab. Der Fahrer sagt, ja, möchten Sie nicht den Krug ablegen? Nein, ich bin schon so froh, dass ich mitgenommen werde. Sie wollte ihre Last nicht ablegen. Sie ist froh, wenn ich Hauptsache durchkomme. Nur nebenbei, viele Christen, viele Menschen sind umständlich, kompliziert. Oder ein anderes Beispiel von Gott vertrauen. Es gibt Menschen, die haben keine Ahnung von den Dingen, was sie umgibt, wie stabil die Dinge sind, wie tragfähig das ist. Und es war ein junger Aussiedler von Deutschland in USA und musste im Winter diesen Fluss Mississippi oder einen Nebenfluss von Mississippi überqueren im Winter und war nicht sicher, trägt das Eis mich oder trägt das Eis mich nicht. Dann legte sich auf alle vier und robbt und hat noch Rucksack auf dem Rücken und so weiter und dann robbte er auf alle vier über diesen Fluss. Und als er so mitten auf dem Fluss ist, dann plötzlich kracht das Eis. Da denkt er, lieber Gott, meine letzte Stunde ist gekommen. Und dann dreht er sich um. Es kam nicht seine letzte Stunde, sondern da kam ein Pferdeschlitten mit Holz beladen und fegte über das Eis. Und so sind viele Menschen blamiert. Die einen, die machen ruckzuck, fahren rüber, die haben Vertrauen, Gott Vertrauen. Die machen gar nicht so kompliziert, aber andere robben auf alle vier und sind nicht sicher. Wenn du von Gott nicht überzeugt bist, hundertprozentig, dann wirst du auf alle vier kriechen, überall. Und wirst immer nur ein Kriecher sein und versuchen zu kriechen. Und da gibt es andere, und ich bin manchmal so erstaunt, Menschen aus der dritten Welt, Menschen, die nicht viel vom Evangelium wissen, ach, unser Gott, wenn die einmal zum Glauben kommen, in der ersten Liebe sind, die packen's. Unser Gott kann alles. Gott kann mir alles zutrauen. Wir wollen manchmal, ja, uns soll er annehmen, aber unsere Lasten nicht, unsere Probleme nicht, oder damit beschäftigt sich Gott nicht. Aber ich sage dir eines, Gott beschäftigt sich mit allem, auch mit Zahnschmerzen, mit Augenbrennen, mit Rheuma und Hexenschuss und alle diese Dinge. Hab keine Angst, deine Last Gott abzugeben. Gott möchte alles, nicht nur, dass du jetzt sagst, ich bin Christ, Hauptsache ich bin gerettet. Du darfst bei Jesus auch deine Lasten ablegen. Jesus sagt, kommt her zu mir, Matthäus 11, und nehmt auf euch mein Joch und meine Last und so weiter. Mein Joch und meine Last ist sanft und leicht. Ich will euch erleichtern. Der Herr will dich erleichtern. Vertrauen ist ein Stück Arbeit an sich selber. Zuerst mal ein Akt der Selbstoffenbarung, der Selbstaufgabe, dass ich das, was mich bedrückt, einfach aus der Hand gebe und den Herrn machen lasse. Das ist also Vertrauen, mach du das, Herr. Ich habe eine kleine Geschichte irgendwo gelesen, ob es wahr ist, das weiß ich nicht, das kann man oft nicht nachprüfen. Man liest so viel und man hört so viel, du kannst heute sowieso die ganzen Nachrichten nicht nachprüfen. Aber in dieser Geschichte war es, da brannte ein Hochhaus und unten ist die Feuerwehr und alles aufgespannt, also ein Springtuch aufgespannt und die Feuerwehr ist da. Und oben weiß in der Familie, oben im x-ten Stockwerk, da ist ein Kind, guckt zum Fenster, es brennt und schreit und dann sagen die Feuerwehr, spring doch, Kind, spring, wir fangen dich auf. Aber das Kind springt nicht, bleibt oben und dann kommt der Vater und sieht, dass sein Kind oben ist. Dann sagt, Junge, spring. Sagt, Papa, bist du? Ich sehe dich nicht. Dann sagt der Vater, ja, Kind, ich sehe dich, du siehst mich nicht, aber spring. Ja, wenn du dir sagst, ich springe. Vertrauen, wenn du das sagst, wenn Gott was sagt. Wir können erst dann im Vertrauen Dinge tun, wenn Gott uns sagt, dann können wir springen, ob wir ihn sehen oder nicht, ob wir die Resultate sehen oder nicht, wenn Gott es sagt. Vater, bist du es? Und dann wurde er aufgefangen unten von der Feuerwehr und es ist nichts passiert. Aber du musst das Risiko eingehen. Glaube und Vertrauen hat etwas mit Risiko zu tun. Du siehst die Ergebnisse nicht, du siehst das Ziel nicht, aber Herr, wenn du das sagst, auf dein Wort hin, jetzt lass uns unseren Petrus nochmals zurück und Petrus sieht Jesus kommen auf dem Meer und sagt, Herr, bist du es? Und bist du es, der mir begegnet, der mich ruft? Und Jesus sagt, ja, ich bin Petrus. Und dann, Herr, rufe mich, dass ich zu dir komme. Und ich denke, es ist so arg wichtig zu wissen, wer ruft mich, mit wem habe ich zu tun, wer spricht mich an, wer ist mein Partner, dem ich vertrauen kann. Also, es ist Gott. Und in meiner Bibel heißt Apostelgeschichte 17, 24 bis 27, Gott ist nicht fern von einem jeden von uns. Der Herrgott ist dir näher als die Luft, die du atmest. Der ist in uns. Und wenn er in uns spricht, du musst keine Angst haben und dich fürchten. Gottes Wort erweckt Vertrauen. Einfach Gottes Wort erweckt Vertrauen. Lies die Bibel, lass die Bibel zu dir sprechen. Lies die Bibel nicht für andere Leute. Was sagt er für die Person und für jene Person? Was sagt Gott zu mir durch sein heiliges Wort? Was sagt er? Und du musst Gottes Stimme kennen. Ist es der Herr? Jesus sagt von seinen Schafen, meine Schafe kennen meine Stimme und einem Fremden folgen sie nicht. Kennst du die Stimme Gottes? Folgst du dieser Stimme? Und die Stimme Gottes wird dich nicht verführen, die wird dich nicht verderben, die wird dich nicht in den Abgrund stürzen lassen. Aber du musst es wissen. Der Teufel kam zu Jesus und sagte, Meister, in der Bibel steht geschrieben, wenn du sprichst oder wenn du springst oder wenn du was machst, der Herr wird dich segnen. Hier ist ein hoher Turm, spring bitte runter vom Dach. Und der Herr sagt, du sollst den Herrn, deinen Gott, nicht versuchen. Du musst auch so genau wissen, ist es eine Notsituation, wo ich vertraue, oder ich lasse es einfach darauf ankommen. Also ich bin zu faul zum Arbeiten. Und dann werde ich warten, bis der Herr Raben schickt und mich mit Raben versorgt. Da wird nicht einmal ein Spatz kommen, nicht einmal eine Biene. Also wenn ich was tun kann, meinen Teil tun kann, wenn ich arbeiten kann und mich selbst versorgen kann, wird Gott mich nicht versorgen. Aber wenn ich in Not bin und ich habe niemand, dann heißt es, rufe mich an in der Not, ich will dich erretten. Psalm 33, Vers 13. Der Herr sieht vom Himmel, er sieht alle Menschenkinder. Von Ort seiner Wohnung auf sieht er alle Bewohner der Erde und übersieht alles und überschaut alles. Gott sieht. Gott sieht dich, aber du siehst ihn nicht. Aber er sagt, Kind, spring, vertrau mir. Du musst nur springen. Kannst du das? Einfach im Glauben aussteigen aus dem Boot, auf den Herrn schauen, seinem Wort folgen. Der Herr hat's gesagt, der Herr hat's befohlen. Das ist nicht meine Erfindung. Viele Leute rennen irgendwo hin und tun Dinge und dann kommen sie verprügelt nach Hause. Gott hat es ihnen nicht gesagt. So wie jener Ritter, der ist ausgezogen und hat gekämpft und sich rumgeschlagen, kommt nach Hause, kommt verbeult, verdreckt nach Hause und sagt, mein Herr, ich habe gekämpft für dich. Er sagt, und wo warst du? Ich war im Süden. Sagt er, aber es tut mir leid, im Süden habe ich keine Feinde. Und dann sagt er, aber jetzt hast du welche. In die falsche Richtung. Wir kämpfen oft in die falsche Richtung. Wir setzen uns mit falschen Dingen auseinander, die Gott uns gar nicht befohlen hat. Also Glaube ist zuerst einmal, oder Vertrauen ist etwas für Insider, die also ihren Gott kennen, die mit ihrem Gott sich beschäftigen und mit ihrem Gott sich abgeben und dann einfach im Glauben wagen. Herr, auf dein Wort. Und immer wieder auf die Stunde Gottes warten. Just in time. Oder in diesem Kairos. Oder dann aufgrund des Rema, das inspirierte Wort Gottes, dass der Herr sagt, jetzt. Und dann hast du Durchbrüche auf der ganzen Linie. Ich denke nur an die Kinder Israel. Wir haben in der Bibel so viele Beispiele. Was ist Gottvertrauen wirklich? Wir haben so viele Beispiele. Dann hat Gott gesagt auch den Kindern Israel, und jetzt ist Zeit, über den Jordan zu gehen. Aber da ist keine Brücke, keine Fähre, da ist überhaupt nichts da. Aber sie sollen über den Jordan gehen. Und vielleicht hat der Jordan damals sehr viel Wasser gehabt. Na, heute ist es natürlich eine Pfütze. Aber damals war es ein richtiger Fluss, dass sogar der Fluss sich teilen musste, damit sie trockenen Fußes hindurchgehen konnten. Aber das war alles nicht. Da war kein Wunder da. Wie sollen wir durchgehen? Sie haben ein Wort von Gott gehabt. Und wenn du von Gott ein Wort hast, dann kannst du. Wenn du kein Wort hast, da kannst du gar nichts. Also deshalb, das Wort vom Herrn ist so wichtig. Und der Herr hat gesagt, ihr geht. Und dann sagte sich Josua, also okay, wir machen das. Die Priester sollen sich die Lade nehmen. Die Priester gehen als erstes. Der liebe Gott soll als erster gehen. Der soll vorangehen und wir werden nachher nachfolgen. Wichtig ist auch in unserem Leben, Glauben leicht gemacht oder Vertrauen leicht gemacht. Lass Gott vorgehen. Lass Gott vorpirschen. Lass Gott vorspringen. Und die nehmen die Bundeslade und die ersten Priester, die gehen im Glauben, machen die Augen zu, das Wasser ist noch da, da ist kein Wunder passiert, noch gar nichts. Aber da steht es in meiner Bibel, als die ersten Priester das Wasser vom Jordan berührten, das Wasser teilte sich. Wenn Gottes Gegenwart deine Situation, dein Problem berührt, dann kannst du ganz einfach trockenen Fußes durch dein Problem hindurchgehen. Es ist der erste Schritt und der erste Schritt ist wichtig, dass Gott den ersten Schritt macht, dass Gott den Anstoß in deinem Leben bringt. Und der erste Schritt ist wichtig, egal wo du hingehst. Ob du jetzt nach China fährst oder gerade zum Briefkasten um die Ecke. Der erste Schritt. Israel steht also vor dem gelobten Land. Eine anstrengende Reise haben sie schon absolviert. Ziel vor den Augen, das gelobte Land auf der anderen Seite vom Jordan. Aber sie müssen den ersten Schritt machen. Und sie sagen, Herr, mach du den ersten Schritt für uns. Öffne du die Tür. Und wenn Gott uns die Tür aufmacht, den Fluss teilt oder das Meer teilt oder egal was er teilt und wegsprengt, er kann das. Und wir sollten ihn überlassen. Mach du das, Herr. Ich kriege das Ding nicht auf. Den Knoten kriege ich nicht auf. Das ist mir viel zu schwer, zu kompliziert. Und lass Gott den ersten Schritt tun und du folgst Gott. Jesus sagt, ihr sollt meine Nachfolger sein. Ich gehe voran. Es ist ja ein großer Unterschied, ob du bei den Heiden dienst oder beim Herrn dienst. Bei den Heiden, da lässt der König seine Soldaten vorgehen, die lässt er umfallen, lässt er schießen, lässt sie hinrichten und so weiter. Und der General sitzt dann hinten irgendwo auf einer Anhöhe und guckt es zu. Bei Gott ist es anders. Gott geht vorne an. Er trägt die Fahne. Er ist der Kriegsmann. Er kämpft voran und du musst nur noch dann erkämpfte Wege gehen, erarbeitete Wege gehen, gesegnete Wege gehen. Er ist der Bahnmacht für dich und mich. Ist ganz anders wie bei den Heiden. Da werden andere vorgeschickt. Da wird alles delegiert. Da wird befohlen. Aber hier, der Herr geht und du musst dem Herrn nur nachfolgen. Schritt für Schritt, so hinter dem Herrn sein. So kommt man ins gelobte Land. Also immer den Herrn vor Augen haben. Der Herr muss immer vor dir sein. In allen Dingen, was geschieht, Probleme leicht gemacht. Wenn du natürlich nur die Probleme siehst, dann wirst du nur Schwierigkeiten haben. Deshalb ist für mich auch sehr wichtig, bevor ich morgens aufstehe, dass ich dem Heiland guten Morgen gesagt habe. Denn wenn ich den Herrn gesehen habe, mit dem Herrn gesprochen habe, mit dem Herrn mein Anliegen besprochen habe, dann kann ich alles andere bewältigen, dann kann ich allen anderen Dingen auch ins Auge schauen. Den Herrn vor Augen zu haben. Es ist wichtig, dem Herrn zu vertrauen. Hebräer Kapitel 10, 35. Auch wenn du manchmal tiefe Täler gehen musst, der Kontakt zu Gott und dieser Augenkontakt, dass du Gott siehst, wer es er macht, wer da durchgeht, wer das durchzieht, dann kannst du alle Täler überschreiten. Und wir müssen so viele Täler überschreiten. Eigentlich unser ganzes Leben besteht nur aus Problemlösen. Das ganze Leben von morgens früh bis abends spät, von Geburt bis zum Sterbetag, immer Problembewältigung. Da heißt es, werfet euer Vertrauen nicht weg. Dein Vertrauen, nicht Gottes Vertrauen. Dein Vertrauen. Werfet euer Vertrauen nicht weg, welches eine große Belohnung hat. Geduldet euch aber Not, auf dass ihr den Willen Gottes tut und die Verheißung empfangt. Werft euer Vertrauen nicht weg. Wie schnell werfen wir Vertrauen weg, wenn es, naja, es hat nicht geklappt. Was nicht, wie der Wille Gottes. Vielleicht ist es nicht für uns bestimmt. Vielleicht hat Gott was anderes für uns vor und dann haben wir so viele faule Ausreden. Wenn du an etwas glaubst, etwas willst, etwas sollst, der Herr dir etwas gezeigt hat, dann hab Geduld. Geduld ist Not. Wenn du etwas erreichen musst, musst du üben, 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 üben und üben. Und nochmals üben. Sie mussten also sich selbst verleugnen, wenn sie jetzt über den Jordan gehen wollten. Sie mussten sagen, wir gehen das Risiko ein. Wer nichts wagt, gewinnt auch nichts. Denk drüber nach, in deinem Leben. Da, wo du was riskiert hast, hast du auch was gewonnen. Aber wenn du nichts investierst und nichts wagst und nichts auf eine Karte setzt, das Land ist zu groß, wir haben feste Städte und da sind lauter Riesen und. Fang an deine Fähigkeiten zu glauben. Eigentlich, wir vertrauen ständig. Wenn ich mit dem Auto fahre, wenn ich auf die Straße fahre, vertraue ich, dass nicht auf der Straße lauter Idioten sind. Mein Fahrschullehrer hat gesagt, also wenn Sie Auto fahren, also denken Sie, alle sind verrückt, alle fahren falsch, alle verhalten sich falsch, so dann fahren Sie immer richtig. Wenn du denkst, also alle anderen machen falsch. Du musst so viel glauben, dass du nicht auf der Straße überfahren wirst. Vielleicht wird man auch überfahren, angefahren, angekratzt. So, wenn du über eine Brücke gehst, du musst glauben, dass die Brücke stabil genug ist, dass du nicht einkrachst. Du musst glauben. Wenn du hier sitzt, du musst glauben, dass die Decke stabil genug ist, dass sie nicht einstürzt. Wir haben so viel Glauben. Oder dann nimmst du dein Handy, wählst da ein paar Zahlen, musst glauben, dass du am anderen Ende den richtigen Partner hast, Gesprächspartner hast. Du glaubst ja. Unser Leben besteht aus so viel Glauben und Vertrauen. Aber warum nicht im Glauben? Im geistlichen Bereich? Warum nicht, wenn es auch um Gott geht? Wir sollten auch Gott gegenüber so viel Vertrauen bringen, wie wir dem Handy oder dem Architekten oder dem Polizisten oder der Ampel Vertrauen bringen. Du weißt, dass sie auch richtig geschaltet ist. Die könnte auch falsch geschaltet sein. Oder du gehst hier zum Schalter und drückst auf den Schalter und Licht geht aus oder an. Du vertraust, dass die Technik stimmt. Warum soll Gott nicht stimmen? Vertrauen leicht gemacht. Und es fängt an mit der Bedienung. Wenn du ein bisschen so Fingerfertigkeiten hast, ein bisschen probiert hast, experimentiert hast mit den Dingen, was du jetzt in der Hand hast, dann wirst du nach kurzer Zeit entdecken, du, das funktioniert. Das funktioniert. Und du wirst merken, dass Gottvertrauen funktioniert. Wenn du etwas aussprichst, proklamierst, so wie du in den Wald hineinrufst, dass es aus dem Wald auch raushallt. Also wer Gott vertraut, der bleibt standfest. Und das muss man lernen, Stück für Stück. Ich bin gesegnet, ich bleibe gesegnet, ich gebe nicht auf, ich verzichte nicht, sondern ich will das erreichen. Ich bin nicht von denen, die da weichen. Der Gerechte weicht nicht, flieht nicht. Steht in der Bibel. Ich lasse mich nicht erschüttern. Du musst zu dir selber predigen manchmal. Vielmehr, bevor du zu den anderen predigst, fang an, zu dir selber zu predigen. Kommandier dich selbst, bevor du andere kommandierst. Und motivier dich selber zum Glauben. Ja, Herr, ich glaube, hilf meinem Unglauben, hat einer gebetet in der Bibel. Also, der Gerechte flieht nicht. Sprüche 28, Vers 10, mir gefällt dieser Vers sehr gut. Wer Gott missachtet, ergreift die Flucht. Naja, das ist okay. Wer Gott missachtet, ergreift die Flucht, obwohl ihn keiner verfolgt. Aber der zweite Teil, wer Gott gehorcht, fühlt sich so sicher wie ein Löwe. Wer Gott gehorcht, fühlt sich sicher wie ein Löwe. Weißt du, der Löwe hat keine Angst vor Katzen und Mäuse, Hunde und was weiß ich von diesen Dingen. Er ist der König der Tiere. Und wir Christen, wenn wir Gott fürchten, wir sind so stark wie der Löwe. Das Gebrüll macht mir nichts aus, was er da macht. Wir fürchten nicht. Weißt du, vom Ahab hat der Prophet einmal, wahrscheinlich in Bezug auf diese Stelle, hat er gesagt, weißt du, du sollst dem Löwen das Fell abziehen. Und ich habe überlegt, was sollte Ahab mit dem Fell machen vom Löwen? Als Fußabstreifer, als Bettvorlage nehmen. Du sollst dem Löwen das Fell abziehen. Der Gläubige ist stärker wie ein Löwe, widersteht dem Teufel, der umhergeht und brüllt und so weiter und alle möglichen Märchen erzählt, dich erschüttern möchte, dich erschrecken möchte, dich in die falsche Richtung jagen möchte. Weißt du, die Löwinnen jagen, aber der Löwe, der brüllt. Der Löwe brüllt nur, dann werden die Tiere aufgescheucht und rennen in die falsche Richtung. Und genau das ist es. Christen, die werden schnell aufgescheucht und rennen in die falsche Richtung. Verzweifeln, verzagen und sie laufen den Löwinnen in den Rachen. Die warten auf diese Beute. Und du wirst eine Beute der Löwen. Du sollst die Löwen jagen und nicht die Löwen sollen dich jagen. Und sollst ihnen das Fell abziehen und zum Bettvorleger machen. Also der Gerechte, der Gott fürchtet, der ist so stark wie ein Löwe und hält sogar den Löwen den Rachen zu. Kinder Gottes fürchten sich nicht, verzagen nicht, verzweifeln nicht. Kinder Gottes haben ein Fundament unter die Füße. Ich werde meinen Gott nicht aufgeben, hat der Daniel gesagt. Und er ist standfest geblieben. Also Gottvertrauen leicht gemacht. Es ist nicht leicht, wenn man das nicht im Kindergarten gelernt hat. Wenn man es nicht von klein auf mitbekommen hat, jetzt, wenn du nachher Erwachsener bist, da schon so viele Phasen durch, du fährst so viele Enttäuschungen durch, du bist so falsch programmiert, ich denke nur von der Schule her, ja, es gibt keinen Gott, oder dann in der Aufklärung, du hast so viele Enttäuschungen erlebt. Aber wenn du das von Kindesbeinen an, weißt du, da betet man mit den Kindern breit aus die Flügel beide. Also man befiehlt den Engel, dass die Engel die Kinder behüten und bewachen. Und wenn du das gelernt hast, also die Engel Gottes sind bei uns. Die Engel Gottes lagern sich um jedes Kind. Jedes Kind hat Schutzengel. Viele glauben das nicht, aber es ist mir kein Problem, wenn die nicht glauben. Aber die sind dennoch da. Jesus sagt, und ihre Engel sehen das Angesicht ihres Vaters bei den kleinen Kindern. Also Kinder haben schon Engel. Und wenn du weißt, also bei mir sind Engel Gottes da. Ich bin nicht allein. Wenn ich zum Arzt gehe, ich gehe nicht allein zum Arzt. Der Engel Gottes geht mit mir. Wenn ich eine Entscheidung treffen muss, der Engel Gottes hilft mir bei der Entscheidung. Flößt mich ein. Inspiriert mich. Gott inspiriert mich. Ich bin nicht allein. Also wenn du das weißt, Gott ist mein unsichtbarer Partner. Und da nicht nur Engel da, sondern Vater, Sohn und Heiliger Geist und Christus in uns. Dann stehst du sicher da und bist überzeugt. Gottvertrauen ist einfach, wenn du es von klein an gelernt hast. Natürlich, wenn du jetzt mit 40 zum Glauben gekommen bist oder mit 50, das natürlich ist sehr schwer, denn einen alten Baum verpflanzt man schwer. Jetzt musst du umdenken und jetzt musst du wieder ein Kind werden. Wenn ihr nicht werdet wie die Kinder, könnt ihr nicht in das Reich der Himmel kommen. Also du musst wieder kindlich werden, nicht kindisch, kindlich. und durch den Heiligen Geist, der hilft dir noch wieder kindlich zu werden. Aber lieber Vater, weißt du, man verspricht Kindern und die Kinder glauben an die Versprechen, dass die Eltern geben. Die Kinder, die sind treu, sie spielen, sie sind harmlos, sie sind gelassen. Die steigen ins Auto, wo der Vater hinfährt oder die Mutter hinfährt, da fahren sie mit. Sie wissen, uns wird nichts Schlechtes begegnen. Die Eltern sind da, die passen auf uns auf. Und Kinder Gottes sollten auch wissen, unser Vater ist bei uns. Jesus ist bei uns alle Tage bis an der Weltende. Vertrauen leicht gemacht. Es hängt mit der Beziehung an. Wer Gott missachtet, ergreift schnell die Flucht, obwohl ihn keiner verfolgt. Aber wer Gott gehorcht, fühlt sich sicher wie ein Löwe. Und wenn du Probleme hast, fühl dich sicher wie ein Löwe. Du bist ein Gerechter. Gott hat dir deine Schuld vergeben. Du hast einen Pakt mit Gott geschlossen. Gott ist dein unsichtbarer Partner. Warum? Weil er es versprochen hat. Also, in Sprüche 13, Vers 21, und den Gottlosen, den Sünder, verfolgt das Unheil. Wenn du ein Sünder bist, wirst du immer Angst haben, du, da könnte was passieren. Gott könnte seine Hand zurückziehen. Ich könnte verflucht sein oder es könnte alles unter einem Fluch sein und da würde alles daneben gehen und so weiter. Wenn du nicht mit Gott bist, Unglück verfolgt dich. Aber wenn du mit Gott bist, kannst ganz gelassen sein, du und Gott, ihr kommt überall durch. Du plus Gott, du kommst überall durch. Und du wirst merken, also der Herr trägt mich, der Herr führt mich, der Herr leitet mich. Lebe immer auf der Seite, wo der Herr ist. Nicht auf der Seite, wo Gott nicht ist. Tue das, was Gott dir immer sagt und du wirst merken, wie das funktioniert. Lebe dort, wo Nahrung gibt. Lebe dort, wo es Licht ist. Lebe dort, wo Leben ist. Lebe dort, wo Liebe ist. Lebe immer auf der Seite Gottes. Lebe da, wo Kraft ist. Wo Begeisterung ist. Was uns blockiert, ist Unglaube. Unglaube macht uns das Leben so schwer. Ist das möglich? Kann das Gott? Gibt es ihn überhaupt? Ich möchte dir Mut machen. Glaub nichts, was nicht wahr ist. Nummer eins. Es ist wahr, dass es Gott gibt. Es ist wahr, dass Gott Liebe ist. Es ist wahr, dass Gott Leben ist und dass Gott das Beste für dich und mich will. Glaube nur das, was wahr ist. Und wahr ist das Gute. Und am Schluss siegt das Gute und siegt die Wahrheit und siegt die Liebe und siegt das Licht. Also glaub nicht, was die Theologen dir sagen, Gott ist tot. Was ist nur der fromme Verstand? Für den frommen Verstand gibt es keinen Gott. Oder was die lauen Christen, abgefallenen Christen erzählen. Also der Teufel möchte dein Gottvertrauen erschüttern. Ich möchte dich wieder zurückbringen. Hab das Urvertrauen, was der Mensch von Anfang an hatte, bevor der Sündenfall und das alles passierte. Glaub nicht, was der Teufel sagt. Oder was die Gottlosen sagen. Gib doch auf und sag deinem Gott ab und stirb. Oder was die Zweifler sagen. Das verstehe ich nicht. Oder Menschen, die mal Christen waren und Dissidenten geworden sind, also geistlich den Glauben aufgegeben haben. Folge nicht solchen Leuten, sondern vertraue den Menschen, die geglaubt haben, bis zum Schluss, die das Ziel erreicht haben. Glaube den Gewinnern und nicht den Verlierern. Glaube nicht den Aussteigern und den Toten und so weiter, was die Toten da alles erzählen. Glaube, was die Lebenden erzählen, die das Leben meistern und Erfolg haben. Glaube vor allem das, wenn du niemanden so hast, wenn du gut kennst, der Erfolg gehabt hat. Glaube aber den Menschen, die in der Bibel gesiegt haben, gewonnen haben, das Ziel erreicht haben, die uns vorgelebt haben, was es bedeutet, im Glauben zu sein. Wie lebt man einfach im Gottvertrauen? Also ich habe das eine gelernt, Gott immer in meine Probleme hineinbeziehen. Einfach Gott Dinge mit anvertrauen. Habe gesagt, oder dass man sagt, lieber Gott, ich muss das und das, bitte zeig mir, ich möchte das auch dich bitten und dich informieren. Informiere Gott über dein Anliegen und zieh ihn in dein Vertrauen hinein. Und du wirst sehen, dann wird er auch aufpassen, besonders auf dich Acht haben. Der weiß deine Schwachpunkte, deine Schwachstellen. Und zieh einfach in dein Vertrauen ihn hinein und sag nicht alles den Leuten, sondern sag alles Gott, was dich bewegt. Das ist so, wie man Gott in sein Vertrauen hineinzieht. Und Gottes Werk ist perfekt. Wenn du dich ihm anvertraust, du wirst sehen, Wunder passieren. Wenn du Gott sagst, lieber Gott, ich habe Angst, diese Leute sind mir zu gefährlich, oder die Sache ist mir zu gefährlich, oder der Weg, den ich gehe, ist zu gefährlich, und du wirst sehen, Gott wird seine schützende Hand über dein Leben halten, er wird dich eventuell tragen, wenn es ganz kompliziert und schwierig wird. Es ist die Hand, die dich trägt, die dich hält, die Hand Gottes. Glaubende werden immer von Gott gehalten, weil sie Gott immer einbeziehen in ihre Geschichte. Gottlose sind Menschen, die also mit Gott nicht viel zu tun haben, mit Gott nicht viel auf dem Hut haben, aber Gläubige, die wissen, ich bin teuer erkauft, ich bin für Gott viel zu wertvoll, als dass er mich fallen lassen würde, auf mich verzichten würde. Die Bibel sagt, wir werden auf Adlersflügeln getragen. Das Meer kann toben da unten, die Hölle kann brodeln, die Vulkane können ausbrechen. Mit Gott fliegst du immer weiter und kommst immer weiter. Gott fühlt sich geehrt, wenn du ihn in deine Belange mit einbeziehst. Er fühlt sich geehrt. Und Gott will nichts anderes haben, als dass er geehrt wird. Gott wohnt da, wo er geehrt wird. Also sag, lieber Gott, ich habe ein Problem, aber ich möchte dich als erstes informieren. Und es ist so wichtig, auch wenn du krank bist, du darfst zum Arzt gehen. Es ist keine Sünde, zum Arzt zu gehen. Aber du solltest Gott zuerst informieren, dass du eine Krankheit hast, dass bei dir was nicht stimmt und dass du ein Problem hast. Informier ihn. Und wenn du ihn informiert hast, dann kannst du alles andere auch machen, nach und nach. Aber er möchte zuerst informiert werden. Er möchte zuerst gebeten werden. Weißt du, wenn wir nachher den Karren verfahren haben, oh Gott, hilf mir, dass ich aus der Sackgasse rauskomme. Nein, wir sollten den Herrn bitten, bevor wir losfahren und den Karren verfahren, dass er uns bewahrt, dass wir nicht in die Sackgasse landen oder dort und dort enden, wo wir vielleicht geendet sind. Händige ihm so früh wie möglich, so schnell wie möglich, das aus, was dich beschäftigt. Sag, Herr, hier hast du einen Schlüssel, probier du mal, vielleicht schaffst du es besser. Wir sollen in einem Vertrauensverhältnis zu Gott kommen, indem wir mit Gott reden und spielerisch, wenn ihr nicht werdet wie die Kinder. Weißt du, Kinder wollen immer spielen, dass wir mit dem lieben Gott spielerisch umgehen. Nicht, Herrgott, Allmächtiger, der du im Himmel wohnst. Nein, Daddy, Papa. Mit Gott redet man kindlich. Papa, wann hast du zum letzten Mal Papa zu deinem Gott im Himmel gesagt? Nicht Jesus, Allmächtiger. Gott ist Papa. Jesus durch den Heiligen Geist sagt, wir sagen, aber lieber Vater. Es braucht ein Vertrauensverhältnis. Weißt du, so ein himmlischer Vater ist so glücklich, wenn wir ihn informieren und dass wir ihn bitten und alles Mögliche von ihm ausbitten. Vater, gib mir mein Erbe. Und er sagt, wie viel brauchst du denn? Und dann kommt der andere nach Hause, oder kommt nach Hause und der andere steht da und sagt, und mir hast nichts gegeben? Dann sagt der Vater, du hast nichts gebeten. Gott will gebeten werden, damit er was tut. Also das Vertrauensverhältnis. Wir können dem lieben Gott unsere Pflicht erfüllen. Wir können religiös sein, wir können Christen sein, wir können auch Heiden sein von mir aus, wir können alles sein. Es passiert nichts. Es sei denn, wir haben eine Beziehung, eine Vater-Sohn, Vater-Tochter-Beziehung mit dem Allmächtigen. Und mir hast du nichts gegeben. Religiöse Menschen kriegen gar nichts. Die erfüllen ihre Pflicht, kriegen vielleicht ihren Zahltag, ihr Essen. Das ist okay, aber nicht mehr. Aber das Kind kriegt alles, was es wünscht. Die Bibel sagt, befiehl dem Herrn deine Wege und hoffe auf ihn. Und er wird dir geben, nichts, was dein Kopf sich wünscht. Was dein Herz sich wünscht. Dein Herz wünscht sich ganz was anderes, als was dein Kopf sich wünscht. Wenn ich nach dem Kopf gehen würde heute, naja, würde ich sagen, bräuchte 2 Millionen Euro. Dann könnte ich meine Schulden bezahlen. Oder könnte ich das und das mir erledigen und mir das und das kaufen und mich und so weiter. Ich möchte auch dieser glückliche Gewinner, Lottogewinner sein, der hier in Brandenburg 20 Millionen im Lotto gewonnen hat vor ein paar Tagen. Wie gesagt, aber dass wir Menschliches wünschen, Materielles wünschen, aber befiehl dem Herrn und er wird dir geben, was dein Herz dich wünscht. Soll ich dir sagen, was dein Herz dich wünscht? Dein Herz wünscht sich Frieden, dein Herz wünscht sich Geborgenheit, dein Herz wünscht sich verstanden werden, dein Herz wünscht sich Liebe, dein Herz wünscht sich angenommen sein. Das ist, was dein Herz sich wünscht. Und er wird dir geben noch mehr dazu, denn das alles beinhaltet. Das Materielle ist auch ein Teil dessen. Habt ihr je Mangel gehabt, hat der Herr seine Jünger gefragt. Wir dürfen also Gott vertrauen, auch wenn es vielleicht am Anfang sehr schwer ist. Papa, vielleicht sogar unmöglich. Stell mal vor, du bist jetzt ein adoptiertes Kind und jetzt musst du plötzlich lernen, zu dem Onkel der Papa zu sagen. Und so sind wir. Wir sind Christen geworden und wir sind adoptiert. Und jetzt müssen wir zu dem Onkel dort im Himmel Papa sagen. Aber wenn du das einmal angewöhnt hast und wenn du es verstanden hast und wenn du merkst, es funktioniert, dann wirst du ein Vertrauensverhältnis aufbauen und das wird dir nicht mehr schwer fallen. Stell dir vor, du bist in Not und Und der Vater ist da. Der würde nicht zulassen, dass du umkommst. Der würde alles tun, um dich zu retten. Der würde selbst ins Wasser springen, um dich da rauszuholen und sich verbrennen lassen. Also stell dich in jeder Situation auf die Seite Gottes, so wie er sich schon immer auf deine Seite stellt. Wir müssen das lernen. Gott tut es automatisch bereits, weil er für uns ist. Denn ist Gott für uns, wer kann gegen uns sein? Steht es auch in der Bibel so? Lebe auf der Seite des Siegers. Fang an, dich mit Gott zu beschäftigen. Der ist der Große, der Mächtige. Wir haben einen großen Gott, singen wir. Wenn das wirklich wahr ist, dann solltest du auch daran dich so verhalten. Wenn dein Gott groß ist. Hudson Taylor hat einmal gesagt, wir brauchen keinen großen Glauben. Großes Vertrauen. Weißt du, wir brauchen keinen großen Glauben. Hör doch auf mit diesem großen Glauben. Oh, oh, ich glaube. Nein, du brauchst keine frommen religiösen Klimmzüge. Du brauchst, Hudson Taylor sagte, du brauchst nur Glauben an einen großen Gott. Wenn du diesen Glauben hast, dann kannst du mit deinem Gott über die Mauern springen. Du brauchst nur Glauben an einen großen Gott. Und stell dir mal vor, wie groß Gott ist, der alle Himmel in seine Hände hält, der alles macht. Was ist Gottvertrauen? Oder auf Gott achten oder sich Gott überlassen? Zuerst einmal, fang an, kleinen Dingen Gott zu überlassen. Fang an mit kleinen Angelegenheiten, deiner Familie vielleicht, sich Gott überlassen. Überlass mal deine Kinder Gott. Überlass deinen Partner Gott. Überlass dein Haus Gott. Sag, Herr, ich überlasse jetzt dir. Einfach nimm einen Schlüssel, du machst es schon, du machst es schon. Das ist Gottvertrauen. So wie wir manchmal jemand Vertrauen schenken, so musst du Gott zuerst mal Vertrauen schenken. Mach du das. Du wirst schon richtig machen. Du kennst dich aus. Du bist fähig. Du hast die Mittel. Du hast die Möglichkeiten. Überlass Gott mal die Sache. Versuch nicht selber zu managen. Wir wollen immer so, wir haben Managerkrankheit. Oder wir möchten immer alles managen. Ich mache es schon. Nein. Lass Gott machen. Du wirst mit dem Teufel nicht fertig, aber er wird mit dem Teufel fertig. Sich Gott hingeben einfach, ihm widmen, einfach sagen, Herr, mach du das, übernimm du die Sache. Beende du die Sache. Ich kann die Sache nicht beenden. Vielleicht hast du ein Problem und mit dem Problem wirst du nicht fertig. Und du sagst, wie könnte ich da rauskommen, ungeschoren, ohne viele Kratzer. Ein paar Kratzer wird es sowieso geben, aber wie komme ich mit so wenig Kratzer wie nur möglich raus? Überlass ihn, dass er dich rausführt. Und weißt du, wer das macht? Schick dich ins Gefängnis. Und dann bist du schon entsorgt. Diese Leute werden dir nicht mehr laufen und dir nachlaufen, die werden dir auch nichts mehr Böses tun können, denn da sind Wachen ringsherum und die kommen nicht so schnell ins Gefängnis. Und so war es bei Josef. So war es beim Josef. Und dann vergessen sie dich. So, wie arbeitet Gott? Wir müssen die Arbeitsweise Gottes kennen, seine Methoden. Gottes Methoden sind total anders als unsere. Aber vertraue ihm, dass er schon gut macht. Er wird immer alle Dinge zum Besten machen. Leg dich in diese Hände Gottes. Das sind gute Hände. Lebe auf seiner Seite, auf der Seite des Siegers, des Schöpfers, des Überwinders. Wer Gott vertraut, der lebt im Licht. Nicht auf der Schattenseite, sondern der lebt im Licht. Also vertraue Gott deine Situation, wo du steckst. Vertraue die Dinge, die du nicht mehr meistern kannst. Mach nicht weiter, da vermurkst du mehr, machst einen größeren Schaden, zerstörst mehr. Aber lass Gott, sag Vater, du kennst dich aus. Ich werde nie vergessen, als ich in der Werkstatt was gearbeitet habe, also in meiner Lehrzeit, als ich da gearbeitet habe, da habe ich etwas vermurkst. Zuerst habe ich gedacht, wie kriege ich das Werkstück wieder in Ordnung? Also ich habe was gefräst und da ist etwas Komisches geworden. Also der Fräser ging zu tief rein und es ist ein Schaden entstanden. Dann habe ich gedacht, wie kriege ich es? Versuch so und so in der Maschine abgestellt, zuerst mal geschwitzt. Und da kommt der Meister, bückt sich rüber. Ach, was hast dann du angestellt hier? Es war mir so peinlich. Aber es ist angestellt, es ist passiert, ich kann nicht mehr rückgängig machen. Auch dann sagt er, lass mich mal ran. Und dann ist der Meister und sagt, schau zu, wie ich das mache. Und dann durfte ich zuschauen, wie der das macht, wie das rausgefahren ist. Und dann das Werkzeug abgespannt hat. Er sagte, weißt du, das ist schon vermurkst, aus dem kann man was anderes draus machen. Ich war so erleichtert. Der Meister hat es in der Hand genommen. Wenn Gott dein Problem in seine Hand nimmt, er macht was anderes draus. Und ich habe zuerst gedacht, jetzt werde ich rausfliegen. Aber du kannst nicht rausfliegen. Du bist in der Lehrzeit. Ein Lehrling kann nicht so leicht gekündigt werden. Auch wenn er schlimme Sachen macht. Und viel Schaden anrichtet. Und man lernt nur durch Fehler. Man lernt nicht, indem man alles perfekt macht. Man lernt nur durch Fehler. Und da habe ich wirklich gelernt. Nicht so schnell. Das, was hier der Hebräerbriefschreiber sagt, der Geduld durch Not. Ich wollte schnell fertig werden, habe auf die Uhr geguckt, immer bald ist 5 Uhr Feierabend. Und so weiter. Und weil man was schnell machen will, es zahlt sich nicht aus, wenn man etwas überspringt. Lektionen, die man nicht durchnimmt oder nicht sauber, langsam, eins nach dem anderen erledigt, das rächt sich bitter im Leben. Deshalb Gefälligkeiten zahlen sich auch nicht aus. Also vertraut einfach dem Herrn. Im Psalm 9, Vers 10 heißt es, alle diejenigen, die deinen Namen kennen, sie werden dir vertrauen. Alle, die deinen Namen kennen, sie werden dir vertrauen. Psalm 9, Vers 10, die deinen Namen kennen. Weißt du, Gott hat einen Namen, die deinen Namen kennen. Weißt du, wenn du dann, der Name birgt für sich selbst, der Name spricht für sich selbst. Alle, die deinen Namen kennen. Stell dir mal vor, du kennst einen Millionär. Und du bist verwandt mit ihm sogar und so weiter. Und alle, die den Namen kennen, die verlassen sich. Also ich werde nicht verhungern. Ich habe immer ihn und ich kann zu ihm gehen und der wird mir immer ein paar Krümelbrot noch geben. Die deinen Namen kennen, die vertrauen dir. Wenn du den großen Namen Gottes kennst, wo alles inklusiv eingeschlossen ist und durch diesen Namen wir alles erhalten können, dann vertraust du. Der Name spricht für sich selbst. Der Name birgt für sich selbst. Gott birgt für sich selbst. Der Name. Und weh, wenn das nicht passiert, dann ist der Name blamiert. Dann ist Gott, hat sich lächerlich gemacht. Und ich bin überzeugt, wenn du dem Namen Gottes vertraust und auf den Namen Gottes alles setzt, und es ist so einfach, du musst nur den Namen kennen. Und du musst nicht alles kennen, die deinen Namen kennen, sie werden dir vertrauen. Wenn du einmal Gott kennst, und zwar richtig kennst, nicht nur so ein Kirchengott, der abgestaubt werden muss und so weiter und ein bisschen gepudert. Nein, dieser Gott kann dir nicht helfen, aber der lebendige Gott. Die Bibel sagt, was sucht ihr den Lebendigen bei den Toten? Der lebendige Gott, wenn du dem einmal begegnet bist, wenn du ihn mal kennengelernt hast, du weißt, der steht gerade für mich. All diejenigen, die dich kennen, die von dir wissen, die dir begegnet sind, die sich mal auf dich verlassen haben, die gewachsen sind in der Gotteserkenntnis. Wir erkennen den Namen mehr und mehr und wir wissen, der Name ist überall. Und Gott hat sich überall versteckt und hat sich verborgen. Überall. Gott ist gar nicht so weit weg. Und Gott kann Menschenherzen lenken wie Wasserbächen. Wenn du das mal weißt, dass er alles kann, dann wirst du nicht mehr so zimperlich sein und so verzagt und so ängstlich und so furchtsam. Wer weiß, komme ich durch oder komme ich nicht durch? Diejenigen, die dich kennen. Vertrauen ist ein Akt der Anbetung. Du betest nur jemand an, du verehrst nur jemand, du dankst jemand, dem du vertraust. Wenn du einen nicht vertraust, du sagst, was will der arme Hund da? Was will der? Ja. Aber wenn du jemand vertraust, du wirst immer positiv von diesem Herrn oder König oder was weiß ich, Macht oder Autorität reden. Du wirst dich sogar dich selbst damit identifizieren und sagst, ich bin mit ihm verwandt. Und bei ihm sehr gut bekannt. Ich bin sein Spezi, sein Freund. Ich bin mit ihm sehr eng verbunden. Ich habe die Privatnummer von ihm, kann jederzeit ihn anrufen. Ich bin in Gemeinschaft mit ihm. Was ist das Vertrauensverhältnis? Wenn du deinen Gott gut kennst, dann bist du sicher und geborgen. Und dann lebst du für ihn mit Begeisterung und mit ihm zusammen und sagst, das schaffen wir. Du vertraust. Und das hat auch Selbstvertrauen, gibt dir, dass du sagst, nee, Krankheit kommt und Krankheit geht. Bei Gott bist du so sicher wie ein Löwe. Und du kannst jagen, wer Gott gehorcht und Gott gehört, der ist so sicher wie ein Löwe. Weißt du, du hast eine Schwimmweste, du bist im Rettungsboot. Ja, dir kann nichts passieren. Weißt du, du hast die Kraft, die dich sogar auf dem Wasser trägt. Das bist du, das hast du, wenn du Gott hast. Wenn der Heilige Geist in deinem Leben ist, der versetzt dich in der Lage, dass du immer oben bist, wie ein Korken. Wie ein Korken, dann bist du oben, dann kann dich niemand aus der Bahn werfen und niemand zerstören. Du kommst immer wieder hoch, man kann dich untertauchen und ganz tief unten. Je tiefer du untergetaucht und untergedrückt bist, wir leben manchmal sogar, dass wir unterdrückt werden durch was auch immer. Aber sobald man dich loslässt, dann springst du wie eine Rakete hoch. Und kommst aus dem Wasser raus und schwimmst auf dem Wasser. Und das ist das Geheimnis, Gottvertrauen. Du musst nichts Gewaltiges tun, du musst nur aus einem anderen Material sein. Du musst einen anderen Stoff in dir haben. Und du musst leichter sein als das Wasser. Du musst leichter sein als das Wasser. Das Wasser darf nicht in dir sein, sondern muss außer dir sein. Und du musst innen drin voll von der Liebe Gottes sein, der Gnade Gottes. Du wissen, ich bin begnadigt von Gott, ich bin geliebt von Gott, ich bin verstanden von Gott. Gott kennt mich. Weißt du, er hat mir alles vergeben, mich gereinigt, mich zum Sohn seiner Tochter gemacht, mich adoptiert. Ich bin seins. Du kannst glauben, du kannst vertrauen. Das kann man nicht lernen in der Schule. Das wird einem gegeben in dem Augenblick, wo man weiß, ich bin sein Eigentum. Glaube und Angst sind versteckte Wirklichkeiten. Glaube und Angst, das sieht man nicht. Glauben siehst du nicht und Angst siehst du auch nicht. Aber du hast Angst. So genauso wie du Angst haben kannst, genauso viel kannst du auch Glauben haben. Sind also geistige Wirklichkeiten. Die nimmst du an oder nicht. Du stellst dich dafür, dahinter oder nicht. In Jeremia 1, Vers 9 heißt es, und der Herr streckte seine Hand aus und rührte meinen Mund und sprach zu mir, sieh, ich lege meine Worte in deinen Mund. Ganz einfach. Er legte seine Worte in meinen Mund. Und schon sprichst du anders. Und schon denkst du anders. Und schon reagierst du anders, wenn Gott dich berührt. Also, Vertrauen entsteht durch die Berührung, Begegnung mit Gott. Der Mensch lebt nicht von Brot allein oder aus Steinen, was der Teufel da wollte, von der Materie, vom Sichtbaren. Nein, der Mensch lebt von einem jeglichen Wort, das aus dem Mund Gottes geht. Was du brauchst, ist, dass du die Bibel hörst. Dass du die Bibel hörst. Du solltest anfangen, die Bibel zu hören, das Wort Gottes zu hören. Ich weiß nicht, ob du ein gutes Ohr hast. Vielleicht solltest du von Zeit zu Zeit zum Ohrenarzt. Ja, auch geistlich. Und mal durchputzen und gucken, dass du hörst. Ich werde nie vergessen, ich war in Paris und habe so Ohrenschmerzen bekommen, bin so nach Hause gekommen und als nächstes bin ich gleich zum Ohrenarzt gegangen. Und es war mein ganzes Leben, mein ganzer Urlaub war vermasselt, nur weil das Ohrenschmerzen da war und ich habe nichts mehr Gescheites gehört und alles ging mir so zu viel, der Kopf bedrückt und Kopfschmerzen. Komme nach Hause und er hat nur meine Ohren durchgeputzt. Du, ich komme raus, denke ich, das Rascheln der Bäume, das Gezwitscher der Vögel. Du hörst wieder. Kinder Gottes, wir haben ein Problem. Satan versucht, unsere Eingänge zu verstopfen. Entweder macht er blind die Leute oder macht er schwerhörig. Das ist Besessenheit. Besessene Leute in der Bibel, schau mal die Besessenen an. Die waren alle entweder Ohren verstopft, taub oder stumm oder also praktisch die Kanäle ständig verstopft. Und es ist so wichtig, dass deine Eingänge frei sind. Dass du klare Augen hast, klare Ohren, klares Gehör, dass du hörst, was der Geist sagt, was der Heilige Geist sagt. Der Heilige Geist sagt zu jedem was anderes. Und das schafft Vertrauen. Das Gespräch schafft Vertrauen. Weißt du, wir müssen lernen, wieder sprechen. Und miteinander zu sprechen und über Dinge zu sprechen, die vielleicht tabu sind und darüber spricht man nicht. Wir müssen bestimmte Themen ansprechen, die uns beschäftigen. Wir haben gelernt, immer alles zu unterdrücken, nicht darüber zu reden. Deshalb hast du so viele Probleme. Deshalb ist kein Vertrauen da. Wenn irgendwo Streit und Spannung ist, fang an zu reden. Und dann rede über die Sachen, was euch bedrückt, was dich beschäftigt, was dich rumtreibt. Und in dem Augenblick, wo du dann redest, wirst du freier und freier und freier. Wir müssen wieder anfangen zu reden und Gott zu empfangen, auf Gott reagieren. Wenn wir einen Computer hernehmen, weißt du, wenn wir ins Web, www hineingehen möchten, ist, dann müssen wir bestimmte Daten eingeben, nur eine Nummer und dann kommst du hin, dort wo du hin möchtest. Und genau das gleiche, wenn du mit Gott eingeschlossen werden möchtest, dann nützt dein www nichts. Dann musst du diese Cosmic Web nehmen, also dieses universelle Herr, Jesus, Heiliger Geist. Diese Webseiten anklicken und du wirst merken, plötzlich kriegst du Hoffnung, Trost, Gelassenheit, Frieden. Und da wirst du nicht mehr, lebst du nicht mehr unter Zwang. Wenn du mit Gott lebst, lebst du nicht mehr unter Zwang. Ich muss jetzt glauben. Ich muss jetzt glauben. Ich muss jetzt glauben. Ich glaube jetzt. Ich muss jetzt glauben. Ich muss jetzt glauben. Weißt du, wir müssen uns da nichts mehr vorsagen. Nein, du glaubst einfach. Du bist ein Mensch. Und lebst als Mensch. Unser inneres Ich hat wieder den gefunden, der alles ist, der alles gibt, der alles kann. Dein inneres Ich. Dein inneres Ich hat das kosmische Web angeklickt. Dein inneres Ich. Und wir müssen mit dem ewigen Gott in Kontakt kommen. Nicht mit den irdischen, materiellen. Du kannst mit der ganzen Welt verbunden sein. Was nützt es, wenn du nicht mit dem Herrn des Kosmos Verbindung aufgenommen hast? So. Du brauchst ein Gegenüber. Und es fängt damit an, dass du ein Urbild von dir und von dem bekommst, von dem du abstammst. Wir sind ja das Ebenbild Gottes. Gott sagte, lass uns Menschen machen, das uns gleich ist. Und kannst du dir vorstellen, dass Gott Angst hat, dass Gott verzweifelt ist, dass Gott krank ist, dass Gott auf dem Boden liegt und sich wälzt? Nein, ich kann Gott mir so nicht vorstellen. Gott ist ein lebendiger Gott, ein starker Gott. Sollte dem Herrn etwas unmöglich sein? Es fängt alles mit der Vorstellung, deiner Fantasie, fängt an, der Glaube an, das Vertrauen. Wenn du dir alles so ausmalst, nur schwarz alles ausmalst, naja, wenn du etwas nicht kennst, hast du immer Angst. Stell dir vor, du gehst jetzt in ein Land, du warst noch nie, und jetzt müsstest du nach Amerika fliegen und dort kennst du niemanden, dort erwartet dich niemand, und jetzt fliegst du rüber. Wie geht's weiter? Da kommst du in Panik, du kennst die Leute nicht, die dort leben, die Sprache vielleicht verstehst du womöglich, die sprechen. Da hast du Angst. Wie wird uns wohl gehen? Und genauso, wir haben Angst beim Sterben. Denn beim Sterben ist nichts anderes als Auswandern nach Amerika oder, was weiß ich, irgendwo in ein fremdes Ausland, fernes Land. Wir wissen nicht, was uns erwartet. Aber wenn du Gott kennst, dann kannst du gerne hingehen. Ich weiß, ich habe dort einen Verwandten. Ich habe drüben einen Verwandten, Jesus, einen Fürsprecher, einen hohen Priester. Und schon, das klingt schon ganz anders. Dann ist die Ewigkeit für mich kein Schrecken, keine Panik. Ich weiß, ich werde dort empfangen. Ich werde dort erwartet. Und ich kenne die Sprache. Und deshalb ist es so wichtig, dass du jetzt hier schon in Sprachen beten lernst. Hör mir zu, in Sprachen beten lernst. Das ist nichts für Pfingstler und Charismatiker, nur dass ihr Tick das ist. Nein, das ist eine Pflicht für jedes Kind Gottes, dass er in Sprachen betet. Stell dir mal vor, du kommst im Himmel und du, was ist denn das? Verstehst du kein Bab? Du solltest die Sprache des Himmels kennen. Und wir beten Gott im Geist und in der Wahrheit. Nicht Hebräisch und nicht Griechisch und nicht Lateinisch und nicht Deutsch und nicht Englisch. Im Geist und in der Wahrheit. Kannst du im Geist und in der Wahrheit beten? Wie der Geist gibt, auszusprechen? Und der Heilige Geist ist, was die Tiefen erforscht, unsere Tiefen und die Tiefen der Gottheit. Also, da ist Kommunikation. Und wenn du die Kommunikation beherrschst und hier zu Hause bist und in bist, dann ist kein Problem. Als ich nach Indien fuhr, ich habe meine ganze Indienreise mit 3 Wochen oder 30 Tage, nicht 3 Wochen, 30 Tage in den Reise, alles vom Schreibtisch aus vorbereitet, vielleicht 3 Anrufe gemacht und nicht mehr, alles andere übers Internet. Und dann komme ich hin, im Flugzeugempfang, da stimmt alles, da greift eins ins andere, weil alles schon vorbereitet ist, war noch nie dort, steige in Delhi aus und dann spreche ich nicht mehr Deutsch, sondern Englisch. Und dann die ganze Zeit, 150 Gottesdienste da, was ich da gehalten habe in diesen 30 Tagen unten. Dann kam nach Hause, konnte fast gar nicht mehr Deutsch. Das war mein Problem. Aber du siehst, man ist gelandet, aber weil man sich vorbereitet hat, weil man darauf eingestellt war und ich wusste, ich werde nicht untergehen. Außerdem habe ich noch eine Scheckkarte. Man kann ins nächste Flugzeug einsteigen und umbuchen und heimfliegen, wenn es jetzt sein müsste. Aber das war nicht nötig, die wollten mich dort behalten. Du siehst also, wenn du dich auskennst, wenn du zu Hause bist und wenn du ein Vertrauen hast, wenn du dir selbst vertraust, wenn du dir selber nicht vertraust, und ich habe eines gelernt, ich muss ein wahnsinniges Selbstvertrauen haben zu mir selber. Ich fliege und es wird gehen, es wird alles gut werden. Ich muss natürlich flexibel bleiben, war auch flexibel. Im Leben ist wichtig, dass man flexibel ist. Ich habe sehr viele Predigten vorbereitet, aber die meisten habe ich gar nicht gehalten. Es wurde immer in der Situation immer anders. Jede Situation war anders. Da kommst du hin, da ist alles überfüllt. Da kannst du nicht mal ein Notizbuch in der Hand halten. Ein andermal kommst du zu der Leprastation und dann sagt der liebe Gott, predigst was anders auf den Aussätzigen und reinigst die Aussätzigen und dienst denen. Weißt du, da lernst du plötzlich, dich anders zu bewegen. Aber das muss man jetzt schon zu Hause lernen, im Geist zu leben, im Geist zu wandeln. Und nicht in Panik geraten, ja, da wird alles über Haufen geworfen. Viele Leute sind nicht flexibel, deshalb haben sie Angst, damit ja nichts passiert. Aber wenn du mit Gott lebst, beim Heiland, da heißt es, und es begab sich. Da musst du sehr flexibel sein. Du weißt nicht, was werde ich morgen essen, wie wird es morgen weitergehen, aber du weißt, es geht weiter. Und es muss weitergehen. Und es wird weitergehen. Vertrauen. Und da musst du an Gott glauben und an dir selbst. Die meisten Christen glauben an Gott, aber nicht an sich selbst. Oder die meisten Menschen glauben an sich selbst, aber nicht an Gott. Das ist ein großes Problem. Beides gehört zusammen, beides ist unzertrennlich. Beides ist unzertrennlich. Der Mensch hat spirituelle Bedürfnisse. Wenn sie nicht befriedigt werden, dann gibt es Irrläufer. Und der Mensch wird ein Irrläufer der Natur. Und am Schluss wahrscheinlich Irrlehrer auch noch dazu. Also wir haben spirituelle Bedürfnisse. In uns allen steckt die Sehnsucht nach Liebe, Geborgenheit, nach Geistlichkeit. Weißt du, der Materialismus kann das alles gar nicht befriedigen. Wir brauchen beides. Sowohl als auch. Der Mensch lebt nicht von Brot allein. Aber er braucht Brot. Sonst verhungert er. Gottvertrauen ist nicht schwer. Das kann, sagst du vielleicht, das kannst du Pastor sagen, aber mir fällt es sehr schwer. Wenn du einmal deine Gottverwandtschaft erkannt hast, dass du mit Gott verwandt bist, dass du ein Ableger Gottes bist, dass du ein Kind Gottes bist, wenn du weißt, Gott ist mein Hintergrund, mein Urgrund, Gott ist über mir, Gott ist unter mir, Gott ist neben mir, Gott ist vor mir, Gott ist hinter mir, von allen Seiten umgibst du mich, dann steckst du in eine ganz andere Wirklichkeit. Und das lernt man nicht von heute auf morgen, gewiss nicht. Aber in kleinen Schritten lernt man. Weißt du, wir alle haben Sehnsucht, ach, wenn Gott noch nur da wäre. Wenn Gott eingreifen würde, und er will eingreifen, du musst ihm nur Gelegenheit geben. Und Gott hat auch Sehnsucht nach uns, nicht nur, dass du nach Gott Sehnsucht hast. Ich glaube, er hat mehr Sehnsucht nach dir, als du nach ihm. Weißt du, wir haben so ein Virus, Gott-Virus in uns. Gott hat Sehnsucht nach uns und Gott verlangt nach uns. Und nur unsere Missetaten trennen uns von ihm, von diesem Urvertrauen. Da ist irgendetwas, wir haben schlechtes Gewissen. Wann hat sich der Adam versteckt, als er da von einem Apfel gegessen hat oder Feige oder Banane? Der hat schlechtes Gewissen gehabt. Wenn du schlechtes Gewissen hast, traust niemand zu. Dann das, was, du fürchtest dich. Aber wenn dein Gewissen gut ist, und du kannst gutes Gewissen bekommen heute Nachmittag, indem du sagst, Heiland, vergib mir alle meine Sünden, reinige mich. Gott hat die Brücke zu dir gebaut durch Jesus Christus. Er hat sich persönlich engagiert für dich, sich alles eingesetzt. Du musst nur kommen und hier durchgehen. Das ist alles. Vertrauen. Dass dies funktioniert. Dass dieser Weg gangbar ist für dich. Kleine Kinder, wenn sie noch klein sind, so ein bestimmtes ein paar Monate alt sind, da fangen sie an zu fremdeln. Weißt du, was das Fremdeln ist? Das ist ein süddeutsches Wort. Die kennen nur Vater und Mutter und vielleicht Bruder und Schwester und sonst andere kennen sie noch nicht. Jeder andere ist ein Fremder für das Kind. Sie fremdeln. Sie gehen nicht zum Fremden. Und so weiter. Und Menschen sind für uns alle Menschen fremd. Alle Menschen. Der Einzige, der uns wirklich kennt, ist Gott. Er weiß, wo wir wohnen, er weiß, was für ein Gemächte oder Gebilde wir sind. Er kennt uns. Und sobald jemand anders uns anguckt, Fremde, wir haben kein Vertrauen. Wir haben nur Vertrauen zum Vater und Mutter. Und dann, erst dann, wenn wir so richtig das Vertrauen zum Vater oder zu den Eltern aufgebaut haben, zur Mutter aufgebaut haben, erst dann können wir auch auf andere zugehen. Deshalb, wenn du Kontaktschwierigkeiten hast und keinem über 40 mehr traust, und Probleme hast, auf Leute zuzugehen. Ja, du bist enttäuscht von Menschen. Von Männern enttäuscht, von Frauen enttäuscht, von was weiß ich, von die Bosse da oben, den obersten 10.000 enttäuscht. Du bist von so vielen enttäuscht. Aber erst, wenn du dein Vertrauen zu Gott aufgebaut hast, zu dir selber, dann kannst du erst auf die anderen zugehen. Kannst den Menschen vertrauen. Dann machen die ganzen Vertrauensbrüche, die da ab und zu mal irgendwo entstehen, gar nichts aus. Dass vielleicht nicht alle deine Wünsche erfüllt werden. Geduld tut euch Not, habe ich gelesen. Geduld. Also, auch wenn manchmal Vertrauensbrüche ist. Mir ist oft passiert, habe ich gesagt, lieber Gott, du arbeitest viel zu langsam. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber mir geht es so, der liebe Gott ist ein bisschen zu langsam. Aber er hat eins mich gelehrt, er nimmt eins nach dem anderen durch. Erst wenn ich die Lektion kapiert habe, dann geht er zu der nächsten Lektion. Und wenn ich die Lektion durchgearbeitet habe und sauber abgeschlossen habe, dann nimmt er die andere. Also ich möchte überspringen. Ich habe gedacht, warum muss ich immer in der dritten, vierten Klasse gehen? Ich habe mal überlegt, warum könnte ich nicht gleich in der achten Klasse gehen? Und ein paar Klassen überspringen. Aber der Herr erlaubt nicht, dass wir irgendwelche Klassen überspringen. Wir müssen alles systematisch durchmachen und unseren Glaubensleben aufbauen. Zuerst ist es Kindesverhältnis, dann ist es Jugendlichenverhältnis, dann ist es dann so Middle-Age-Verhältnis, was wir haben. Wir müssen vertrauen. Weißt, wenn wir so So dass Kinder, die glauben nur Eltern, nur mein Vater, und dann kommt, dann nabelt man sich mehr und mehr ab. Dann, was weiß doch der Alte, der hat doch gar keine Ahnung vom Leben. Und so, der Mensch wird autonom, aber da wird Vertrauen aufgebaut. Gott erlaubt, dass wir mal in die Wüste gehen, unsere eigene Wege gehen, verloren gehen und dann auf eigene Füße stehen, so mit 30, mit 40 unsere Existenz aufgebaut haben. Und dann mit 50, dann löst man die ganzen Organisationen, das alles, die wollen mich nur vereinnahmen. Da sehnt man sich nach Freiheit, nach der großen Freiheit. Und da brechen viele Leute aus und denken noch und so weiter. Und dann kommen 60, 70 und so weiter. Dann lernt man wieder, man braucht den anderen. Und wir sind abhängig voneinander. Und so baut sich das Vertrauen auf. Und so entsteht Vertrauen. Und das natürlich braucht seine Zeit. Vertrauen braucht Zeit, dass du auf eigene Füße stehst, dich auf dich verlässt. Und deshalb ist es wichtig, dass du mal gehen gelernt hast. Gott hat uns zur Freiheit berufen. Wir sind zur Freiheit berufen und wir müssen uns dann entwickeln. Gott will, dass wir neues System in unserem Leben entwickeln. Wenn du Gott kennst, wenn Gott dein Vertrauter geworden ist und sehr viel Umgang mit ihm hast, dein Freund, mit ihm alles besprichst und gelernt hast zu besprechen. Deshalb ist es ganz wichtig, wenn du Vertrauen aufbauen möchtest, und es geht leicht, wenn du anfängst, jeden Tag mal deinen Tagesrhythmus mit Gott abzuklären. Ist das heute dran? Vater, was möchtest du heute, dass ich tue? Soll ich dorthin gehen oder dorthin gehen? Ich kann beides, und beides ist richtig und beides ist falsch. Aber ich möchte dich informieren. Dann hast du plötzlich ein anderes Bewusstsein, eine andere Einstellung, und dann gehst du, und du hast weder das eine noch das andere. Du weißt also, ich kann beides, lieber Gott. Und du bist bei beiden da. Hör mal, was Jesus sagt einmal. Siehe, ich bin bei euch alle Tage bis ans Ende dieser Welt da. Also Gott ist bei dir da. Nicht, wenn du christlich bist. Und nicht, wenn du dich besonders geistlich fühlst. Gott ist bei dir da, auch wenn du dich ganz miserabel fühlst und ganz schlecht fühlst. Erst recht, ist er erst richtig da. So beim Heiland war er, als er am Kreuz hing, war er auch da. Mein Gott, warum musst du mich verlassen? Gott ist alle Tage bei uns. Der Heilige Geist wird bei uns bleiben, sogar ewiglich. Stell dir mal sowas vor. Auch wenn du tot bist, ist der Heilige Geist noch bei dir im Grab. Oder wenn deine Seele irgendwo im Luftraum schwebt, über in den Wolken, oder wo du auch dich befinden möchtest. Der Heilige Geist bleibt bei deiner Persönlichkeit, bei deinem Ich, ewiglich. Ewiglich. Also, auch wenn du Fehler machst, ich bin jetzt gerade beim Judasbrief so fast fertig in der Bibelschule, in der Vorbereitung. Da ist mir eines groß geworden. Weißt du, und ich habe versucht rüberzubringen, das griechische Wort für Sünde ist Zielverfehlung. Und das hebräische Wort, und ich habe das ganz bewusst das hebräische genommen, weil das griechische, das ist heidnisch für mich. Das hebräische, das ist jüdisch, und da heißt es Rebellion. Weißt du, Christus hat uns erlöst von der Sünde, das heißt von der Rebellion gegen Gott. Wir rebellieren nicht mehr gegen Gott. Das Ziel verfehle ich öfters. Da kann ich auch wieder nachbessern. Da schieße ich nochmals, ziehe den Pfeil und Bogen nochmals und dann verändert sich die Sache. Kann ich vielleicht treffen. Aber ich rebelliere nicht mehr gegen Gott. Das ist was ganz was anderes. Das Neue Testament kennt also das persönliche, diese Erlösung von den Sünden, diese persönliche Erlösung von den Sünden. Und ich kann vertrauen, ich bin von der Sünde erlöst, ich rebelliere nicht mehr gegen Gott. Ich mache Fehler, aber ich rebelliere nicht gegen Gott. Und deshalb habe ich ein ganz anderes Vertrauensverhältnis zu Gott. Und wenn du hast drei Schüsse und wenn du dreimal vermasselst, hast du alles verloren. Aber hier bei Gott, ich bin erlöst. Ich bin erlöst durch Jesus Christus, mit Gott versöhnt. Und da muss ich jetzt nicht drüber nachdenken, habe ich Frieden mit Gott, habe ich nicht Frieden mit Gott. Christus hat mich versöhnt. Er ist mein Stellvertreter vor dem Vater geworden und ich kann ihm vertrauen, dass das alles wahr ist und richtig ist, was in der Bibel drin steht. Wenn du also Gott kennst, das hat Auswirkungen auf dein Verhalten, auf dein Dasein, du lebst ganz anders, du betest auch was anders oder ganz anders, du weißt, Gott ist nicht irgendwo in der Luft, nein, der ist bei dir, in dir, du sprichst nicht in luftleeren Raum. Und du entwickelst dich auch ganz anders, wenn du weißt, Gott ist bei mir, du hast Vertrauen, jawohl, alles dient zu meinem Besten. Alles. Ratzeputz, alles. Und dein Leben ist dann nicht hier an diese Erde gebunden, sondern dein Leben ist befreit für Gott. Du lebst ein wundervolles Leben. Du kriechst und krabbelst nicht mehr auf alle vier, Und du weißt, wo die Pflöcke sind. Denk an diese Geschichte mit den drei Menschen. Du weißt, du gehst nicht unter. Nur der es nicht weiß, der denkt, was der andere kann, kann ich auch. Und dann erlebt er sein Fiasko. Du musst nicht anderen nachmachen. Du musst genau wissen, Flock für Flock. Und dann gehst du auf dem Wasser. Auch wenn es nur eine Legende ist. Du musst lernen, mit Gott auf dem Wasser zu gehen. Und weißt du, wie geht man mit Gott auf Wasser, wenn man nur auf Jesus schaut? Petrus schaute auf Jesus. Und sobald er auf die Wellen schaute, auf die Probleme schaute, auf den Sturm schaute, auf die Umstände schaute, ist er untergegangen. Du musst lernen, auf den festen Punkt zu schauen. Das, was dich hält und trägt. Das ist ganz einfach. Archimedes hat einmal gesagt, gib mir einen festen Punkt und ich hebe die Welt aus den Angeln. Du brauchst diesen festen Punkt. Und wenn du diesen festen Punkt hast, dann ist es egal, dann machst du mit dem kleinen Finger. Löst deine Probleme mit dem kleinen Finger. Wenn du den festen Punkt hast, dann musst du nicht drücken und stampfen und dich anstrengen. Und deshalb, es ist nicht anstrengend, wenn du den festen Punkt in deinem Leben hast. Jemand hat einmal gesagt, wir müssen den Becher austrinken, den Gott uns gibt. Am Anfang ist alles so bitter, da ist nur Schaum und so weiter. Aber wenn wir auf den Grund kommen, da kommt Gott, da stoßen wir auf Gott. So musste Jesus auch den Kelch austrinken. Vater, nicht mein, sondern dein Wille geschehe. Und er trank ihn bis zur Neige aus und auf den Grund kommst du auf Gott. Da ist erst die Mischung, die Substanz. Da erwartet dich Gott auf dem Grund. Das Geheimnis ist, und das ist, was ich hier noch sagen möchte mit Vertrauen, du musst lernen, alle Probleme anzunehmen, wie der liebe Gott sie schickt. Wenn du das gelernt hast, die Schwierigkeiten, und zu wissen, hinter allem steht Gott, zuerst kommt die Verpackung. Zuerst kommen die Umstände. Zuerst kommt die Situation, die ich gar nicht mag, und die werde ich auch nicht annehmen. Was machst du mit Verpackung? Für die Müllabfuhr. Dort gehört die Verpackung hin. Und dann trinkst du den Becher und oh, das schmeckt mir nicht. Trink bis zur Neige, bis fast am Grund. Und erst wenn du auf den Grund kommst, dann kommen die Vitamine. Wir haben mal, die Schwester kommt demnächst im Oktober irgendwo aus Tschad. Wir haben mal dort Missionare, also diese Missionarin dort unterstützt. Und sie hat gebeten, schick mal diese und diese und diese Medikamente. Und wir haben die Medikamente hier hingeschickt. Und nach einer Weile, oder als sie dann wieder mal uns Bericht schickte, dann sagte, stell dir mal vor, was die Afrikaner gemacht haben, aus Tschad. Die haben die Medikamente gelutscht, so lutschten, und die haben es gelutscht. Und dann, als das Bittere kam, haben sie den anderen abgegeben. Und dann haben sie sich beschwert, die Medikamente nützen nichts. Die heilen nicht, was sie da aus dem Westen schicken, weil sie den Honig und der Süße abgelutscht haben und das Bittere weitergegeben haben an andere. Und genau das ist, was viele Christen machen. Sobald das Bittere, aber genau das Bittere ist, was uns heilt, die Medizin. Medizin ist immer Gift eigentlich. Wenn du genau nimmst, ist Gift. Aber das ist, was funktioniert und uns gesund macht. Gottvertrauen, nicht nur das Süße. Wir müssen bis auf den Grund kommen. Und dort, auf dem Grund, stoßen wir auf Gott, auf die Wahrheit. Die tiefgehendste Form des Gottvertrauens oder des Vertrauens ist Gottvertrauen, dass du Gott vertraust und sagst, ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Einfach dich auf Gott stützt, auf Gott dein Vertrauen setzt. Kinder wissen, bei ihren Eltern sind sie geborgen, egal was passiert. Die Eltern, sie sind nicht dienstlich für mich Eltern, verstehst du, nur verpflichtet vom Amts wegen. Und nein, sie sind Eltern aus Liebe. Und deshalb, Gott liebt dich. Nicht dienstlich und nicht nach Vorschrift. Oder weil er lieben muss, ihm bleibt nichts anderes übrig. Nein, er behandelt mich aus Liebe. Ich bin sein Kind. Wir sind gewohnt, immer amtlich bedient zu werden. Aber Eltern lieben ihre Kinder nicht amtlich. Liebe ist auch anders als Sex. Weißt du, oder nur wegen der Vorteile nutzen, weil man irgendwelchen Nutzen hat oder weil man was berechnet und so weiter. Das ist nicht Liebe. Die Eltern lieben die Kinder, auch wenn sie böse sind, auch wenn sie nicht gehorchen, auch wenn sie rebellisch sind. Eltern leben für die Kinder und Eltern sterben für die Kinder. Das ist also die Situation. Ich meine, in normalen Umständen ist es so der Fall. Und so ist die Liebe Gottes auch zu uns. Und Gott liebt uns. mit Haut und Haaren. Du kannst ihm vertrauen. Dein Gott ist dein Gott. Und den sollst du dir nicht nehmen lassen. Wenn man dir deinen Gott dir nimmt, bist du verloren. Deshalb vertraue Gott, lerne ihm zu vertrauen, wenn ihr nicht werdet wie die Kinder. Hier im Westen ist die ganze Vorstellung vom Leben immer auf Leistung aufgebaut. Und weißt du, da wird man fast kaum geboren, da wird man schon auf Leistung getrimmt. Das ist ein ungeschriebenes Gesetz. Mit der Muttermilch wird das schon eingeflößt, du musst leisten. Kind, streng dich an. Überall im Beruf, im Sport, in der Wirtschaft, in der Familie, immer alles ist Leistung, auch die Liebe. Leistung, 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 Leistung. In der Werbung die Schlagzeilen, Schlagwörter, immer spitze sein, immer Qualität, immer das Allerbeste und so weiter. Und das ist, was unser Leben bestimmt. Wir müssen aufhören, nach Leistung zu leben, sondern im Vertrauen. Du musst nichts bei Gott leisten. Das ist vielleicht, sagst du, das ist zu einfach, zu billig. Aber Gott hat schon alles für dich geleistet. Du hast Gott unheimlich viel gekostet, sein Sohn. Du hast Gott unheimlich viel gekostet. Also er hat schon alles geleistet. Weißt du, wenn wir hier auf dieser Welt nicht das Feinste vom Feinsten sind und so weiter, dann sind wir gleich als Außenseiter. Nur der Erste, der auf dem Podest steht, der Sieger, der ist geehrt. Der Zweite, der ist schon der erste Verlierer. Und der Dritte, naja, der ist zum Bedauern, schon als Versager abgestempelt, obwohl er auch ein Gewinner ist, nur der Dritte. Aber wir sind immer auf Leistung getrimmt, immer der Erste, immer Druck aushalten. Nein, vertrau einfach, lass dich in die Arme Gottes fallen. Du kannst nicht tiefer fallen als in die Hand Gottes. Du kannst nicht tiefer fallen als in der Hand Gottes. Viele junge Menschen sind schon überfordert heutzutage, wenn ich hier an Leute an der Uni denke und so weiter. Die nehmen Drogen, weil sie kaum mehr schaffen, deren Stress und so weiter. Sie haben Angst, ausgegrenzt zu werden oder fühlen sich überfordert und dann greifen sie zu Alkohol und anderen Drogen. Dieser Leistungsdruck, wenn du das nicht bewältigst und überwindest in dieser Welt, da bekommst du Depressionen und endest im Selbstmord als nächstes. Deshalb, lass dich in Gott fallen und sag, Herr, du hast mich gewollt, so wie ich bin komisch und wir sind alle komisch, wenn du genau hinguckst. Jeder hat einen Buckel, jeder hat irgendwo so einen Macken. Wenn du ganz ehrlich bist, jeder hat etwas. Also, da ist niemand, der perfekt ist. Irgendwo einen Pickel wird man schon finden. Mach dir also keine Sorgen. So, aber du musst nicht dich antreiben lassen von dieser Welt, sondern vom Innen her. Du wirst Gott bestehen. Du musst dir selber gefallen. Die meisten Leute können sich selbst nicht annehmen. Da fängt das schon das große Problem an. Sich selbst zu akzeptieren. Gott akzeptiert dich. Und warum sollst du dich selbst nicht akzeptieren? Viele können dem Stand, in dem sie stehen, sich nicht anfreunden und sagen, na, ich möchte gerne was anders sein. Ich will nicht so stehen, ich will nicht so abschneiden. Für Gott bist du unperfekt. Aber wenn er dich jetzt in die Hand nimmt, wenn er an dir anfängt zu modellieren, zu arbeiten, er ist der Töpfer, du bist nur der Ton. Vertraue, dass er was aus dir macht, zu seiner Ehre. Auch wenn du jetzt denkst, lieber Gott, was machst du aus mir? Viele Menschen trauen Gott nicht zu, dass er sie modelliert, sie gestaltet. Herr, ich möchte ein Gefäß zu Ehren sein, an deinem Altar. In meiner Bibel steht es gibt verschiedene Gegenstände, die Gott formt und prägt und macht und dreht und gestaltet. Viele Gegenstände. Der einen sind zu Ehren und die anderen zu Unehren. Und ich habe gedacht, was könnte so ein Gefäß zu Unehren sein? Was denkst du, was so ein Gefäß zu Unehren sein könnte? Nachttopf. Das wäre sowas. Nachttopf. Aber stell dir mal vor, früher, als es noch keine Spülklosetts gab, Wasserklosetts gab und so weiter, Wie wertvoll so ein Nachttopf gewesen ist. Ein Gefäß ist zu Ehren. Aber weißt du, ich möchte nicht unterm Bett gesteckt werden. Ich möchte nicht so behandelt werden. Du weißt gar nicht, warum Gott manchmal manche Menschen so und manche Menschen so gemacht haben. Und viele sind für Gott unentbehrlich. Ja, ich möchte eine schöne Vase sein. Aber eine Vase wird nur alle heilige Jahre mal benutzt. Nur bei besonderen Anlässen und Gelegenheiten. Vertraue Gott, dass er schon das Richtige aus deinem Leben macht. Traue Gott was zu, dass er, ja, auch wenn du vielleicht Straßenfeger und Postbote oder Hausfrau und nicht immer der Professor und was weiß ich, sonst Geschäftsführer wirst. Nein, vielleicht hat Gott dich zu ganz was anderem bestimmt. Vertrau, dass er dich am richtigen Platz platziert hat. Und erfüll diese Aufgabe. Du hast eine ganz große Aufgabe zu erfüllen. Gott verlangt nichts von dir. Er liebt dich einfach, das ist alles. Und du solltest aufgeben, dass du immer so eine Opferrolle spielst, deine Leistungsreligion auslebst. Nein, vergiss, das ganze Opfer hat schon er gebracht. Und jetzt ist der Heilige Geist, der an dir arbeitet. Du musst das Heft, das er jetzt geschrieben hat für dich, in deine Hand nehmen und sagen, das ist es, Punkt 1, Punkt 2, Punkt 3, Punkt 4. Also ich werde jetzt diese Schritte versuchen, hier durchzugehen und vertrauen und meinen Wurm von der anderen Seite holen und ich werde wieder zurückkommen und wieder weiter angeln. Ich bin ein Wissender. Wissen ist Macht. Wissen ist Macht, auch was Sachen Vertrauen ist. Du musst wissen, was für Punkte Gott dir für dein Leben bestimmt hat. Du musst das Heft Gottes für dein Leben, dein Programm in deine Hand nehmen und dann anfangen, Stück für Stück zu realisieren. Einfach Gott hineinbringen und sagen, das hast du für mich geplant, ist das für mich zu schwer, aber wenn du mir eine Last auflegst, du hilfst mir, auf sie zu tragen, du gibst mir auch die Mittel dazu und du wirst mir helfen, du wirst mir nicht in den Stich lassen. Weißt du, wenn du weißt, ich bin Kind Gottes und das Heft habe ich von ihm, den Impuls habe ich von ihm, die Inspiration habe ich von ihm, den Plan für mein Leben habe ich von ihm. Er hat mich geplant, du hast mich wunderbar gemacht im Mutterleib, als ich noch gar nicht da war. Weißt du, du hast dich nicht rausgesucht, ob du jung oder Mädel wirst. Du bist geboren worden, gezeugt worden, du bist da und jetzt bist du da. Und du hast eine Existenzberechtigung. So wie die Buche, die Eiche, die Birke ihre Existenzberechtigung hatte, wie der Spatz und der Papagei und der Uhu und der Kuckuck. Und so hast du auch eine Existenzberechtigung. Sogar deine Haare sind dir auf dem Kopf gezählt. Kannst du dich nicht vertrauen? Jeden Morgen, wenn du kämpfst und deinen Kamm anguckst, du sagst, Mensch, guck mal her, jetzt hast du wieder ein paar Haare weniger in deiner Buchhaltung. Er hat unser Leben fest im Griff. Kannst du das nicht vertrauen? Von morgens früh bis abends spät? Fange an, auf deine innere Stimme zu hören. Die ist auch von Gott. Das sind nicht Dämonen und das sind nicht irgendwelche Geister. Höre die Stimme Gottes. Gott drängt sich nicht auf, aber du stehst vor einer Entscheidung und auch das ist, was Gott plant und Gott in dir hineingelegt hat. Die eine Stimme sagt, nein, mach das nicht und die andere sagt, mach das. Die sagt, nein, mach das nicht und mach das. Nein, mach das und mach das nicht. Und so kämpfst du in dir und dann fragst du, ja, aber wie geht's jetzt wirklich weiter? Die Stimme, die du fütterst, die wird auch siegen. Die du unterstützt, die du bejahst, die du annimmst. Die wird auch siegen. Deshalb lerne mit deiner inneren Stimme umzugehen. So wie du mit deiner Stimme umgehen kannst und du hast, deine Stimme ist dein Fingerabdruck. Und wir haben alle etwas Eigenartiges in unserer Stimme. Und lerne mit deiner inneren Stimme umzugehen. Das ist deine Eigenart. Vertraue deiner inneren Stimme. Lerne viel mehr in deinem Leben auf deine innere Stimme zu hören. Da würdest du manche Dummheit nicht machen. Du würdest manche Medizin nicht schlucken. Du würdest zu manchen Leuten kein Vertrauensverhältnis aufbauen. Und du würdest manche Leute schneller laufen lassen. Hör auf deine innere Stimme. Du würdest manche Sachen nicht kaufen und manche doch kaufen oder und so weiter. Hör auf deine innere Stimme. Und wenn du beim Einkaufen bist, plötzlich spürst du, nee, das ist Ramsch. Und dann machst du vielleicht Gefälligkeiten. Hör auf deine Stimme und mach nichts aus Gefälligkeit. Mach nichts aus Gefälligkeit. Sag niemand zu aus Gefälligkeit. Hör auf deine Stimme. Gott hat diese innere Stimme dir gegeben. Und wenn du lernst, voll Heiligen Geistes zu sein, und lieber sagst du, nee, ich muss nochmal nachdenken, mal eine Nacht drüber schlafen. Und wenn du eine Nacht drüber geschlafen hast, in der Nacht hat der Heilige Geist dich belehrt. Durch einen Traum oder durch sonst was. Wenn dich eine Sache beschäftigt und zu viel beschäftigt, du brauchst Abstand von der Sache. Und lerne, Gott zu vertrauen. Gott vertrauen ist ganz einfach zu lernen. Der Herr gibt den Seinen im Schlaf. Schlaf mal eine Nacht drüber. Und nachts im Traum wirst du dann bekommen eine Weisung, oh, lass die Sache. Oder nimm die Sache. Du musst dann auch nachher den Traum verstehen. Die meisten Leute denken, das ist alles vom Teufel, das ist alles okkult. Träume deuten darf man nicht. Also sollte man nicht Träume sind Schäume. Nein, wir haben in der Bibel 39 Träume und ihre komplette Deutung. Du solltest offen sein für das Wirken Gottes, für das Wirken des Heiligen Geistes. In meiner Bibel heißt es, nach Joel und was Petrus predigt am Pfingsten. Und die Alten sollen Visionen und Gesichte und Träume haben und. Und wie der Geist gab, auszusprechen. Und plötzlich hast du vielleicht ein Stichwort. Und das ist das, was Gott will. Ein Stichwort. Du hast nur ein Stichwort. Und du solltest, wenn du nachts schläfst, irgendwo am Bett ein Zettel haben. Selbst wenn du im Dunkeln, lerne mal auch im Dunkeln, ohne Licht zu schreiben. Und schreib dann das Stichwort auf, was die Lösung war. Und dann, denn du vergisst es. Und wenn du morgens aufwachst, weißt du nicht mehr, was das gewesen ist. Aber du hast aufgeschrieben, das Stichwort, und dann nimmst du das Blatt, ach, was habe ich heute Nacht aufgeschrieben? Kriegsel, Kraxel. Aber dieses Kriegsel, Kraxel wirst du entziffern. Und dann weißt du, aha, das ist das Stichwort. Und es wird wiederkommen, der Heilige Geist wird dich wieder erinnern. Und wenn es vom Heiligen Geist war, wirst du es wiederfinden und wirst du tun dürfen und die Freudigkeit haben. Ach, das hat Gott mir heute Nacht gesagt. Du solltest selbst deine eigene Bibel sein. Gott will selbst zu dir reden. Und du solltest lernen, dir selbst zu vertrauen. Denn das Reich Gottes ist inwendig in euch. Steht in meiner Bibel. Inwendig in euch. So, in schwierigen Zeiten lerne, zu Gott zu finden, Gott zu vertrauen, den alten Bekannten wieder aufzusuchen, den du als Kind vielleicht mal gekannt hast, begegnet bist. In schwierigen Zeiten such den Gott deiner Väter auf, so wie es in der Bibel immer wieder heißt, und befragt den Gott seiner Väter, frag den Gott. Und heute lade ich dich ein, ganz herzlich, komm zum Urvertrauen wieder. Zum Urvertrauen, dass du sagst, ich glaube, könnt machen, was ihr wollt, ich glaube und ich bin überzeugt, ich bin sicher und ich gehe diesen Weg. Das ist der richtige Weg. Ich habe diesen Weg gewählt. Erwählt, wem ihr dienen wollt, sagte Josua einmal. Aber ich und mein Haus, wir wollen dem Herrn dienen. Erwählt, wem ihr dienen wollt. Kümmere dich nicht um die anderen, kümmere dich um dich selbst. Dein Gottvertrauen steht und fällt mit dir selber. Und nicht mit anderen. Lass die anderen machen. Die haben vielleicht eine andere Gotteserfahrung, ein anderes Gottesbild, ein anderes Gottesverständnis. Aber es geht um dich. Du musst das Ziel erreichen. Du musst das Leben leben. So, dein Urvertrauen. Vielleicht ist dein Urvertrauen erschüttert durch so viele Dinge, was du inzwischen gesehen hast, was dir gelehrt worden ist, was man dir erzählt hat, was man dir genommen hat, wie man dich über den Tisch gezogen hat. Du hast vertraut auf Menschen. Verflucht ist jeder, der sich auf Menschen verlässt. Gesegnet ist aber, der sich auf den Herrn verlässt. Lerne dich auf den Herrn zu verlassen. Verlass dich nicht auf den Pastor. Ich sage das ganz bewusst, weil viele Leute denken, der Pastor, der Bruder, die Schwester. Vergiss das ganze Zeug. Erinnere dich an Gott, an den Gott deiner Väter und was gut für deine Vorfahren war, was gut vielleicht für deine Oma und deine Großmutter war oder sonst für irgendjemand und Großvater, das wird auch gut für dich sein. Die haben es überlebt und die haben ihr Leben gemeistert, auch wenn die nicht so religiös und so fromm waren, wie du das heute dir vorstellst. Ja, die waren keine Pfingster, damals gab es doch vielleicht gar keine Pfingster, aber damals gab es schon Gott und den Heiligen Geist. Und Jesus Christus. Und dann gibt es schon seit Jahrtausenden und Jahrmillionen. Weißt du, wir denken immer, früher waren die Leute noch nicht so weit. Die waren manchmal weiter, als du denkst. Also lass die Leute nicht einfach fallen. Gott hat die Menschen immer zu allen Zeiten geliebt. Und zu jedem Menschen spricht Gott zwei- oder dreimal. Ganz besonders, stell mal vor. Ganz besonders zu dir. Zu dem Heiden. Zu den Gottlosen, zu den Atheisten. Er spricht zwei- oder dreimal ganz besonders, klopft auf die Schulter und sagt, mein Kind, auch wenn er nicht an Gott glaubt, Gott liebt alle Menschen und nicht nur die Juden und nicht nur die Christen und nicht nur die Moslems. Gott liebt alle Menschen. Gott ist für alle Menschen da. Alles, was der Kinder heißt auf Erden, er ist Vater für diese Menschen. Und wenn wir zu Gott beten, und schau mal, was in der Bibel drin steht, und wenn wir zu Gott beten, sollen wir im Glauben kommen, dass wenn wir ihn um Fisch bitten, uns nicht eine Schlange gibt, und wenn wir um Brot bitten, uns nicht einen Stein gibt. Und er sagt dann, wie viel mehr, wenn wir so sind, weil dass wir immer das geben den Kindern, was die Kinder erbitten, wie viel mehr wird Gott im Himmel den Heiligen Geist geben, denen, die ihn bitten? Und dann sagt Jesus, ihr habt nicht, weil ihr nicht bittet. Fang an zu bitten, richtig zu bitten, von Herzen zu bitten, anhalten zu bitten. So lange, bis du bekommst. Geduld, habe ich gelesen, tut euch Not. Geduld. Hast du schon lange genug gebeten? Na ja, 10 Minuten. Wie lange braucht es um ein Haus, dass das Haus gebaut wird? Oder wie lange braucht es eine Schwangerschaft, bis ein Kind da ist? Oder wie lange sind Elefanten trächtig? Bis ständig so ein kleiner Elefant wieder da rumspringt. Also wenn wir etwas wollen, etwas brauchen, es braucht Jahre, Jahrzehnte unter Umständen, halte an am Gebet und hab Vertrauen. Werfet nicht euer Vertrauen weg. Egal was es ist. Du hast einmal angefangen zu glauben, glaub bis zum Schluss. Lebendig oder tot. Einfach, dass dich nicht aufgeben. Dass der Teufel möchte, gib auf. Aber wir sind von denen, die nicht aufgeben, die nicht resignieren, die nicht zurückschauen, sondern die immer nach vorne schauen. Lass uns aufstehen. Vater, ich danke dir, dass du jedem Einzelnen heute sein Urvertrauen wieder zurückgeben möchtest. Dass jeder Einzelne glauben kann und sagen kann, ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Und ich fürchte mich nicht. Der Gott, der mich ins Dasein gerufen hat, der mich zur Welt kommen ließ, dieser Gott wird auch mich führen und leiten, bis ich aus dieser Welt gehe, diese Welt verlasse und wieder zu ihm zurückkomme und zurückkehre zu ihm als sein Geschöpf, sein Wesen. Vater, ich danke dir, dass du uns begleitest vom ersten Atemzug bis zum letzten Atemzug. Und wir vertrauen dir in allen Dingen, nicht nur in den Kleinigkeiten, auch in Großen und nicht nur in Großen, sondern auch in den Kleinigkeiten. Herr, du bist überall Herr. Und alle Zungen müssen bekennen, dass du der Herr bist. Und auch wir möchten dir sagen, Herr, du bist unser Herr, du bist unser Heiland und du bist unser Vater. Du bist im Himmel und dein Name soll geheiligt werden durch unser Leben, durch unser Dasein. Dein Name soll gelobt und gepriesen werden. Vater, ich danke dir. Und wenn irgendjemand schwach ist und jemand krank ist, jemand angefochten ist, berührst du diese Person jetzt. Lass diese Person spüren, dass du jeden Einzelnen lieb hast und dass du niemanden aufgibst, dass du niemanden abschreibst und sagst, ich möchte nicht mehr sehen und mit dir möchte ich nichts mehr zu tun haben. Nein, Herr, erst recht, wenn es uns schlecht geht, hast du so viel Interesse an uns. Wie könntest du uns da helfen und wie du uns da aus der Sache rausbringen könntest. Herr, du bist das Beste für deine Kinder und ich preise dich und ich lobe dich, Herr, dass du immer das Beste für die Deinen willst. Auch diejenigen, die heute Nachmittag verzagen, verzweifelt sind, du willst für sie das Beste. Lass uns zusammen sagen, Herr Jesus, ich danke dir, dass du mich kennst und du verstehst mich und du willst das Beste für mein Leben. Du gibst mir neue Kraft. Du schenkst mir neue Freude und du gibst mir neue Hoffnung. Und ich weiß, dass du lebst und du bist für mich und niemand kann gegen mich sein. Ich danke dir. Amen.